Guten Morgen. Meine Frau hat mir heute Morgen vorgelesen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also das eine ist ja nicht zu leugnen, das erste. Und von dem zweiten, da denke ich mal, dass es darum geht, dass Jesus stark ist in mir. Manchmal bekomme ich, was relativ selten ist, einen Text vorgeschlagen. Selten. Wenn das nicht der Fall ist, dann überlege ich, zum Glück habe ich da manchmal Wochen Zeit, worüber sollst du mal predigen? Und dann habe ich so eigentlich so einen Filter. Es kann sein, dass es irgendein geistliches Thema ist, mit dem ich mich schon lange beschäftigt habe. Zum Beispiel Vergebung und Versöhnung. Ah, gut, predigst du darüber. Manchmal ist es aber auch nur ein Eindruck, der sehr kurzfristig ist. Und ich denke, so, das wäre mein Thema. Ich möchte das gerne dem Heiligen Geist zuschreiben. Und manchmal bleibt dann nur übrig, guck doch mal, was vorgeschlagen wird für diesen Sonntag als Predigtext, zum Beispiel in den Herrnhuter Losungen, die sich ja nach der Perikopenordnung der evangelischen Kirche richtet. Und das letzte war der Fall, als ich vor etwa einer Woche so dachte, naja, du musst ja schon mal irgendwann dich entscheiden, worüber du predigen willst. Und dann war da vom aaronitischen Segen die Rede aus 4. Mose 6, Vers 22 bis 27. Und ich habe mir den Text angeguckt und war überhaupt nicht begeistert. Dachte, wie kann ich segnen, wenn Gott nicht segnet? Und hatte so meine Probleme damit, habe ich gedacht, das geht nicht. Also ich kann darüber nicht predigen. Und dann war es Mittwoch geworden und dann war ich immer noch nicht so weit. Und dann sagte meine Frau Bärbel, die mich ja manchmal berät hier und da, nimm doch schon mal eine Predigt, die du schon gehalten hast. Zum Beispiel in Völner Feen vor einigen Wochen, die kennt ja hier keiner. Aber das widerspricht meinem Ehrgeiz als Prediger, auf etwas zurückzugreifen, was ich schon mal so in der Schublade habe. Und irgendwann war es dann soweit, dann habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal gucken. Und dann habe ich mir den Text nochmal angeguckt, was steht da eigentlich in 4. Mose 22. Und habe es mal gelesen, habe geguckt, was steht davor, was steht dahinter und noch mal andere Texte gelesen. Und auf einmal, sieh da, ich konnte mich doch mit dem Text anfreunden. Und den lese ich jetzt hier vor. Der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr zu den Kindern Israeliten sagen, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie, nämlich Aaron und seine Söhne als oberste Priester, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, so dass ich sie segne. Ich habe manchen Gottesdienst erlebt, an dem anschließend so als Schlusswort gesagt wurde, jetzt stellen wir uns noch unter den Segen Gottes und dann wurde also dieser Segen hier verlesen. Ich habe das früher, wenn ich mal den Gottesdienst geleiten musste, auch getan. Aber es kann so etwas wie ein rituelles Formel sein, so ein liturgisches Stück, was jetzt zum Gottesdienst gehört. Und wenn es Routine wird und einfach so seine Dynamik verliert, dann ist es eigentlich schade. Diese sechs Sätze, die gelesen wurden, stammen ja aus dem vierten Buch Mose, das bei den Theologen genannt wird Numeri. In der lateinischen und griechischen Ausgabe wird das vierte Buch Mose so genannt. Und zwar aus einem einfachen Grund: Es beginnt mit der Aufzählung der Familien und der Stämme Israels, also aus dem Stamm Juda und aus dem Stamm Benjamin und so weiter. Und dann werden die Familienoberhäupter aufgezählt und dann heißt es, 23.000 Männer gehörten dazu. Das Ganze ereignete sich sozusagen, als das Israelitenvolk auf dem Weg aus der Sklaverei in die Freiheit war. Es war bis zum Gebirge Sinai gekommen und einer der höchsten Berge, den hat dann ja Mose auch bestiegen, um von Gott die 10 Gebote zu bekommen. Und während dieser Reise hielt sich das Volk also einige Zeit an diesem Berg auf und ich sag das mal so, wo es sein geistliches Grundgesetz bekam. Ein Grundgesetz, wie auch die Bundesrepublik Deutschland es hat, 1949 beschlossen vom Parlamentarischen Rat und dann auch von den einzelnen Ländern. Und dieses Grundgesetz regelt das, was eigentlich allen Regeln und Gesetzen zugrunde liegen soll. Es beginnt ja mit dieser schönen Formel in der Präambel: In der Verantwortung vor Gott und den Menschen hat das deutsche Volk dieses Grundgesetz beschlossen. Heute würden sich wahrscheinlich viele Abgeordnete weigern, das so zu sagen, aber 1948 und 1949 war es noch so. Und dann beginnt es mit dem ersten Artikel: Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und auch wenn ich Bürger bin, ist es meine Aufgabe, die Würde jedes Menschen zu respektieren. Das heißt eigentlich, jeder Mensch hat einen Anspruch auf Respekt. Von unserer Verfassung her, nicht von seinem Verhalten her. Mancher verhält sich vielleicht respektlos und verdient es gar nicht, dass man ihm Respekt erweist, aber unser Grundgesetz sagt es so. So, und so hier auch, es hatte diese 10 Gebote bekommen. Und vorher und danach gibt es einige Zusatzregeln, wie es verhalten soll. Und das dritte Buch Mose, Levitikus genannt, enthält Aussagen über den priesterlichen Dienst, auch über die Stiftshütte. Und hier wird die Aufgabe der Priester benannt, nämlich deren Aufgabe darin bestand, dafür zu sorgen, dass das Volk lebte, wie es Gott gefiel und dass die anderen Völker sehen konnten, dieses Volk Israel muss einen großen Gott haben und einen wunderbaren Gott und einen einmaligen Gott. Und als Vorbild wurde ihnen manchmal Abraham vorgestellt, der ja aus Haran in dieses Land Kanaan kam, als ein Fremder und als Fremder dort lebte und als Gast unter den kanaanitischen Völkern lebte. Und als seine Frau dann gestorben war, Sarah, da wollte er sie begraben und kein Quadratmeter gehörte ihm. Und er ging zu den Hethitern, zu den Fürsten und sagte, ich möchte ein Land kaufen, ein Grundstück kaufen, damit ich meine Frau würdig bestatten kann. Und jetzt wird berichtet, die Hethiter sagten zu ihm, du lebst als ein Fürst Gottes unter uns. Nimm dir das Land, welches du brauchst, niemand wird es dir verweigern. Abraham wollte es natürlich bezahlen, der war ja auch reich. Und dann, als ich das gelesen habe, wurde mir einmal deutlich, Dieser Abraham hat Jahrzehnte dort gelebt. Er hatte nie missioniert. Als es Streit mit seinem Neffen gab, wegen der Weideflächen und wegen der Quellen, also der Wasserquellen, da hat er ihm, obwohl er ja als sein Onkel in der menschlichen Hierarchie weit über ihm stand und sein Neffe Lot war ja auch nur mit ihm ausgewandert aus Haran, hat er ihm den Vortritt gelassen, nimm du, was du haben willst. Das war der Fürst Gottes. Und das haben die anderen gesehen. Die haben gesehen, wie verhält der Abraham sich. Du lebst als ein Fürst Gottes unter uns. Und ich stelle mir vor, hier sind ja heute Morgen wirklich nicht viele, aber so 20 Fürsten und Fürstinnen Gottes in der Regel, irgendwo hier in der Gegend, würden schon sichtbar werden können. Das wünsche ich uns. Ich fühle mich auch herausgefordert. Ich sage das nicht nur euch, aber das wisst ihr ja. Und diesem vierten Buch Mose geht das dritte Buch Mose voraus, Levitikus genannt, und ich habe ich ja schon gesagt. Und in diesem Buch gibt es einen Satz in 3. Mose 19, 2, der für mich eigentlich der Kernsatz dieses ganzen dritten Buches Mose ist. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das wird untermauert durch die einleitende Betonung, denn ich bin der Herr. Der Herr redete mit Mose. Der Herr redete mit Mose kommt in diesem ganzen Buch 56 Mal vor. 56 Mal. Und 42 Mal, denn ich bin der Herr. Du sollst deinen, steht zum Beispiel, ich weiß nicht in welchem Kapitel, aber im dritten Buch Mose, du sollst deinen Nächsten nicht übervorteilen. Dann steht nicht, damit er nicht arm wird, sondern denn ich bin der Herr. Und du sollst der Frau deiner Jugend treu sein. Nicht, weil sie noch immer schön und begehrenswert ist oder weil ihr euch so gut versteht. Ich bin der Herr. Ich will es. Und wir alle wissen, dass das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat in ein gelobtes Land. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und du sollst den Namen des Herrn, das müssen wir, und so weiter. Ich bin der Herr, dein Gott. Und der Herr redete mit Mose, und ich bin der Herr. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott gab seinem Volk Regeln, damit es eine Ahnung davon bekommen konnte, wie ein heiliges, gottgemäßes Leben aussah. Doch jeder Einzelne musste diese Motivation haben, diese Regeln zu befolgen. Warum? Weil es ein Privileg war, zum Volk Gottes zu gehören. Wir gehören zum Volk Gottes und das ist ein Privileg. Im Neuen Testament wird der Anspruch eigentlich noch höher, denn es geht nicht um Regeln, sondern um eine Beziehung. Und dafür wird denen der Heilige Geist gegeben, die nach den Regeln Gottes leben wollen, die so leben wollen, dass Gott sich darüber freut. Ich erzähle jetzt einen kleinen, ich plaudere ja auch gerne, nicht? Ihr merkt das schon, und jetzt erzähle ich, was man auch auslassen könnte. Aber ich habe mich bei diesem Wort, wir sind Privilegierte Gottes, daran erinnert, dass in Deutschland mal einen Adel gab. Es gab mal Stände, da die Bauern, die Bürger und den Adel. Und es gab eine Redewendung, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch die noch kennt, Adel verpflichtet. Wir besitzen einen göttlichen Adel, der verpflichtet. Ich hatte mal eine Jungschar in, das ist jetzt 60 Jahre her, zu der gehörte ein Prinz Rüdiger von Sachsen. Sein Onkel wohnte, das war nicht sein Onkel, das war sein Großvater, der wohnte in Schottland irgendwo auf so einem Landsitz. Und er hatte seinen Sohn enterbt, weil er eine Bürgerliche geheiratet hatte. Und jetzt war da dieser, der, also ich, wir waren ja auch nicht reich, aber der, dieser Prinz von Sachsen, der lebte nun in Verhältnissen, wie jeder, der so am Rande des Existenzminimums lebte. Und er wurde von den Großeltern aufgezogen. Und später hat dieser Herzog von Sachsen, der in Schottland lebte, ihn wieder aufgenommen in seine Familie. Und ich habe vor einigen Jahren mal eingegeben bei Google Prinz Rüdiger von Sachsen und da konnte ich tatsächlich alles wiederfinden. Er hatte eine adelige Erziehung genossen. Und im Geist des Adels, aber wenn wir vor einem adligen Prinz Rüdiger von Sachsen Respekt haben wollen, dann haben wir die nur, wenn dieser Mann sich auch diesem Adel verpflichtet weiß und als ein Fürst oder wie ein Fürst oder Herzog ist er ja, Herzog von Sachsen, lebt. Und für uns als Gläubige gilt das doch auch. Wir erhalten keine Erziehung als Christen, sondern wir erhalten den Heiligen Geist und wir haben die Bibel und der Heilige Geist interpretiert uns die Bibel und sagt, wie wir leben können und sollen. Und dann ist mir noch was eingefallen. Wir hatten mal einen Bundespräsidenten, der hieß Richard von Weizsäcker. Sein Bruder, dieser Karl Friedrich von Weizsäcker, war ein berühmter Physiker, der mit Heisenberg auch damals in der Nazizeit beauftragt wurde, an einer Atombombe zu arbeiten, was sie aber nicht taten, weil sie diese Atombombe nicht in die Hand eines Diktators geben wollten. Aber die von Weizsäcker sind eine adlige Familie in Deutschland im Freiherrenstand. Und der Großvater von Richard von Weizsäcker war mal Ministerpräsident von Baden-Württemberg gewesen. Und 1914 hatte Württemberg noch einen König, das war Wilhelm II. Ich weiß nicht, ob das der gleichzeitig der Kaiser von Deutschland war. Und der König von Württemberg war begeistert und angetan von der Hingabe, mit der also dieser Großvater, Hugo hieß der, glaube ich, so seinen Dienst versah und er verlieh ihm einen erblichen Adelsstand. Also es gab auch einen Adel, solange man lebte, aber die Kinder durften sich nicht so nennen. Er wurde in den erblichen Freiherrenstand erhoben. Alle seine Kinder und Enkel dürfen sich Freiherren von Weizsäcker nennen. Oder Richard von Weizsäcker, ja nur. Und dann ist mir eingefallen, meine Eltern waren auch schon Christen und ich hatte vor allen Dingen eine Großmutter mütterlicherseits, die in der Ukraine aufgewachsen ist und später in Ostpreußen einen Bauernhof bearbeitete. Das war eine im Geiste Gottes geprägte Frau. Ich weiß, dass meine Mutter manchmal sagte, ihre Schwiegermutter, also die Oma Keller, die hat immer gesagt, das mit Hitler geht nicht gut. Und die hatte nie politische Bildung genossen. Die hatte nur den Volksempfänger gehört und hatte Hitler und Goebbels reden hören und seine Genossen, ihre Genossen und hat gedacht, das geht nicht gut. Sie hatte den Geist Gottes. So. Aber dieser Adel ist nicht erblich. Im Unterschied zum deutschen Adelsrecht. Ein Adelstitel kann man in Deutschland nicht kaufen, weder Graf noch Fürst noch Herzog noch Freiherr. Man kann irgendwo, kann man einen Doktortitel kaufen oder sogar ein Botschafter von Karolinsil oder ich so weiß, das geht alles, aber einen Adelstitel nicht, denn alle Familien sind eingetragen in ein Adelsregister in Deutschland. Und wir als Christen sind eingetragen ins Buch des Lebens. Das ist unser Adelsregister. Aber unsere Kinder und Enkelkinder werden nicht aufgenommen, weil Bärbel und ich 3 Kinder haben und 4 Enkelkinder, sondern sie müssen persönlich um Aufnahme bitten. Sie müssen sagen, ja, wir wollen unser Leben mit Jesus leben. Gott hat keine Enkel, wir kennen das. Betrachten wir die Kapitel, in denen dieser Satz so mit diesen Worten sollen Aaron und seine Söhne das Volk Israel segnen. Das ist eingebettet in das Kapitel 5, 6 und 7. Im Kapitel 5 geht es um ein sogenanntes Eifersuchtsgesetz. Da ist die Rede davon, dass ein Mann auf seine Frau eifersüchtig sein, die hat mich betrogen und so weiter. Und dann wird gesagt, wie verfahren werden soll. Wenn solch ein Vorwurf, mag er berechtigt sein oder unberechtigt, das soll dann herausgefunden werden. Eifersuchtsgesetz. In Kapitel 6, an dessen Ende diese Verse stehen, geht es darum, dass ein Mensch sagt, ich will eine Zeit lang mich besondererweise Gott weihen. Also auf Arbeit verzichten, also in Kloster gehen oder was immer. Klöster gab es ja damals noch nicht. Und dann kommen diese Sätze, aber dann kommt im Kapitel 7, wird aufgezählt, das geht gleich im ersten Satz los. Jetzt muss ich doch mal eben erst aufschlagen, Entschuldigung. Und als Mose die Wohnung aufgerichtet hatte, das war das Zelt Gottes, die Stiftshütte, und sie gesalbt hat und geheiligt und so weiter, auch dazu den Namen, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter waren, ihren Sippen, denn sie waren die Fürsten der Stämme, und sie brachten ihre Gabe vor den Herrn. Eifersuchtsgesetz, Weihegesetz, jemand weiht sein Leben Gott, und anschließend wird aufgezählt, also zum Beispiel, hier ist von einem die Rede, der 2 Wagen und 4 Rinder gab und zu den Söhnen Gerschons gehörte. Und das geht dann im ganzen Kapitel so. Und dazwischen, so erschien mir das eigentlich verloren irgendwie, das passte jetzt überhaupt nicht da rein, steht dann, mit diesen Worten sollen die Kinder Israel gesegnet werden, habe ich gedacht. Hallo, was macht das auf einmal hier? Aber ich bin ja nicht Gottes Berater gewesen, als das hier geschrieben wird. Ich kann ja dann nur sagen, es steht da so. Und jeder von uns kann das ja auch nachlesen. Das ist eigentlich das Schöne. Und dann ist mir aufgefallen, dass in dem Satz danach heißt es, denn, ich lese jetzt mal den Luthertext, denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Meinen Namen. So, und wenn ich das hier lese, dann fällt immer wieder auf, meinen Namen. Der ausgesprochene Segen ist ein Teil von Beschreibungen der Heiligkeit Gottes. Er ist verbunden mit dem Anspruch, den Gott an sein Volk stellt. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Der Name Person steht im Alten wie im Neuen Testament manchmal, da geht es gar nicht um den Namen, also Joachim oder Ruth oder wie immer, sondern es geht um die Person. Meinen Namen, Gott, Es geht auf diese Weise, und ich formuliere das mal mit meinen Worten, auf diese Weise sollen sie eine Beziehung zwischen ihnen und mir herstellen. Gottes Gegenwart soll nicht nur geglaubt, sie soll werden, sondern sie soll erfahrbar sein. Das jedenfalls ist Gottes Plan. Wenn ich diese Dinge so in meinem Innern habe, dann fällt mir sehr oft ein, dass ich einmal gelesen habe, ich glaube in Lukas 11 war das oder 13, sagen die Jünger zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Wir hatten gesehen, wie Jesus betet, und die haben gesagt, das ist eine ganz andere Welt. Sie selber kannten die rituellen Gebete, die man zu verschiedenen Anlässen hat. Aber hier betete einer, der mit seinem Vater redet. Und sie sagten, lehre uns beten. Und dann sagt ihnen Jesus ja auch, wenn ihr betet, so sprecht. Und wir alle wissen, wie dieses Gebet anfängt. Unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Das soll die allererste Bitte sein, wenn wir beten. Geheiligt werde dein Name. Es geht gar nicht um mich, um meine kleinen Anliegen und um, manchmal könnte ich auch beten, ja, könnte es mir ein bisschen mehr Gesundheit geben und so. Habe ich auch schon getan. Aber geheiligt werde dein Name. Ist das tief in uns, dass wir mit unseren Gebeten Gott heiligen? Sie sollen meinen Namen auf die Israeliten, also Aaron und seine Söhne sollen, wenn sie beten und dieses Gebet gebrauchen, Gottes Namen auf die Menschen dort legen. Leider, das ist ja dann auch geschehen, und wenn wir in diesem vierten Buch Mose weiterlesen, also 6, 7 und 8, dann kommen wir zu dem 11. Kapitel, und da gibt es eine Rebellion gegen Mose und gegen Gott. Und dieses ganze Volk wird bestraft mit einer 40-jährigen Wüstenwanderung, oder mit, wir könnten besser sagen, 40-jährigen Aufenthalt. Und das war nicht lustig. Gott hatte Gebote gegeben, und das erste Gebot: Ich will euer Gott sein, vertraut mir und ich werde euch führen. Wir alle tragen noch immer diese Neigung, die Eva hatte, als sie der Schlange, das heißt dem Satan, glaubte: Iss von dieser Frucht und du wirst sein wie Gott. Dieses Sein wollen wie Gott, das steckt noch irgendwo im Untergrund. Wir leugnen das vielleicht manchmal, aber ich persönlich stelle fest, es ist noch irgendwo da. Und wenn ich ein Leben führe, das Gott nicht gefällt, dann vergibt Gott mir nicht einfach. Wir haben das eben so gehört, du zertrittst all meine Schuld. Ja, das ist teilweise richtig. Aber schon hier im Alten Testament wird gesagt, im Kapitel 5 des gleichen Buches, in Satz 7, sie sollen ihre Schuld bekennen. Das ist von Mann und Frau die Rede, sie sollen ihre Schuld bekennen. Wir tun oft so, als würde Gott einfach vergeben. Das tut er aber nicht. Der rettet nicht einfach alle Menschen auf der Welt, die ja alle Sünder sind, und sagt: Hallo, mein Sohn, der hat gelitten für euch, und was immer jemand macht, ich vergebe das. Tut er nicht. Wer schuldig ist, soll um Vergebung bitten, damit ihm vergeben werden kann. Ich lese jetzt zwei Sätze aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 17. Kapitel. Dort heißt es: Hütet euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht, und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn es siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und sprage, es reut mich, sollst du ihm vergeben. Wir haben eine ähnliche Passage in Matthäus-Evangelium Kapitel 18, da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, gehe hin und weise ihn zurecht, hört er auf dich, dann hast du ihn gewonnen. Das ist übrigens immer der Sinn einer Ermahnung, jemand zu gewinnen. Wenn er nicht hört, nimm zwei oder drei mit dir. Wenn er auf die auch nicht hört, sag es der Gemeinde. Und wenn er auf die nicht hört, dann kannst du nichts machen. Dann seid ihr getrennte Leute. Wir dürfen siebenmal am Tag zu unserem Gott kommen und sagen, vergib mir. Und glaub mir, ich bin alt genug, um zu wissen, wie oft ich so am Tag und in der Geschichte meines Lebens schon Gott gesagt habe, Herr, du siehst, wie alt ich geboren bin und wie töricht ich manchmal noch bin. Vergib mir. Und er vergibt. Wenn er von dir verlangt, dass du siebenmal am Tag deinem Bruder oder deine Schwester, auch die dich nerven, den sollst du vergeben, tu es. Was wir in der Verkündigung in vielen, vielen Kirchen vergessen haben, dass wir umkehren sollen. Wenn jemand zu stolz ist und uneinsichtig und er bittet nicht um Vergebung, können wir in uns vergebungsbereit sein. Vielleicht können wir sogar was sagen. Aber die Vergebung wird nicht wirksam. Sie kann ihn nicht befreien. Und so ist es mit Gott auch. Und es steht sogar was, ich lese jetzt noch eine Stelle aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, das ist, Jesus erscheint seinen Jüngern nach der Auferstehung. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ich kann nicht einfach sagen, auch Gott vergibt dir, wenn jemand gar nicht Vergebung will, wenn jemand nicht umkehren will, wenn jemand nicht bekennt. Die Gnade Gottes äußert sich darin, dass wir umkehren dürfen, dass wir sagen dürfen, ja, ich bin schuldig. Als David Ehebruch mit dieser schönen Frau Bathseba begangen hat und ihren Mann dann im Kampf, sagen wir mal, durch die Feinde töten ließ, durch die Heeresleitung Israels. Und dann dachte, jetzt wäre alles geregelt. Kam der Prophet Nathan zu ihm und erzählte ihm ein Gleichnis. Und David war aufgebracht und hat gesagt, dieser Mann ist des Todes. Und was sagt Nathan? Du bist der Mann. Der Mann, über den du dich aufgeregt hast, das bist du. Und dann sagt er ihm, hast du nicht viele Frauen und was du hast alles? Und dieser Mann hat nur diese eine Frau, das ist eine junge Frau, und dieser steht im Kampf. Und du, was machst du? Du nimmst ihm diese Frau. Du bist ein Kind des Todes, sagt Nathan zu David. Und was sagt David? Das ist meine Schuld, vergib mir. Und Nathan sagt ihm, wenn du bekennst, hat Gott dir vergeben. Dieses Bekennen ist etwas, was nicht zeitgemäß ist, was nicht in die Agenda unserer Gesellschaft passt. Wie kann ich sagen zu dir, was du da tust, das gefällt Gott nicht. Wer bin ich, dass ich das tun darf? Und wer bist du, dass du das tust? Auch das gehört zu dieser Rebellion gegen Gott, dass wir uns nichts mehr sagen lassen wollen. Ich habe eine Angewohnheit, dass ich wenn jemand Geburtstag hat, also jedenfalls bei ein paar Menschen mache ich das, den schreibe ich dann meistens einen Brief. Und dann, in diesem Jahr habe ich erstmals Folgendes gemacht. Dann habe ich gesagt, ich wünsche dir für dein neues Lebensjahr Gottes Segen. Da habe ich gedacht, was ist das eigentlich, Gottes Segen? Was habe ich denn da jetzt wünsche dir für dein neues Leben, sehr Gottes Segen? Ja. Und dann habe ich das präzisiert und gesagt, Dazu verstehe ich unter anderem Glaube und Hoffnung, Liebe und Wahrheit, Vergebung und Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden. Dieser Segen Gottes ist ein Paket. Es ist nicht nur das, was ich mir rauspicken will, sondern es ist Liebe und Wahrheit, Vergebung und Versöhnung, Gerechtigkeit, die ich auch leben muss, um Frieden zu haben. Und dann ist hier in diesem Segenstext eine Formulierung, die mir aufgefallen ist. Da heißt es doch wirklich: Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr möge erstrahlen, wenn er dich sieht. Du kommst vor sein Angesicht und dann sagt er: Oh, jetzt kommt der Joachim, das freut mich aber. Nicht? Oder die Claudia oder Bärbel. Ich konnte mir darunter nie was vorstellen, aber ich habe ja Enkelkinder und die haben mich schon das eine oder andere gelehrt. Wenn wir in Herrenberg bei unserer jüngsten Tochter sind, die schlafen alle im Parterre und wir haben jeweils ein Zimmer im Obergeschoss. Und ich erinnere mich, das ist jetzt, muss jetzt etwa so 5 Jahre her sein oder 6. Ich habe, wie gesagt, oben geschlafen und meine Enkel, die, manchmal wurden die ja schon früher wach, so 6 und 7, aber meine Tochter hat gesagt, vor 7 geht ihr nicht zu dem Opa rauf. Die wollten dann nochmal in meinem Bett, weil es da so kuschelig ist. Naja. Und es war 7 Uhr und mit Macht wurde die Tür aufgetan und dann stand da meine 7-jährige Enkelin Lisa und strahlte über das ganze Gesicht, sagte kein Wort, lachte einfach nur so nach dem Motto: Hallo Opa, jetzt bin ich da. Jetzt hat dein Tag gut angefangen. Und was blieb mir übrig, als aufzustrahlen? Strahlt Gott, wenn er uns sieht? Ist das unser Anspruch noch? Das war jetzt nicht inszeniert. Das hat sich so ereignet und das war natürlich und so weiter. Opa, dein Tag hat gut angefangen, denn jetzt bin ich hier bei dir. Manche von euch kennen das hier. In Bezug auf Gott möchte ich jetzt noch etwas sagen, das sind meine Worte und ihr dürft mich gerne dafür kritisieren. In Bezug auf Gott möchte ich Folgendes im Zusammenhang mit dem Segen sagen. Herr, unser Gott und Vater, danke, dass ich in deiner Gegenwart leben darf. Dir gehört meine ganze Liebe und Treue. Und in all den Jahren, die ich dir nun folgen darf, habe ich diese Liebe und Treue immer wieder mal verraten. Das tut mir leid, aber ich möchte heute meinen Treuebund mit dir erneuern. Gib du mir dazu deinen Segen und Gelingen. Amen.